Herzlich willkommen zu Tischlein deck dich Folge 23. Ich bin Simon am Mikrofon und begrüße euch ganz herzlich jetzt schon nur einen Tag nachdem ich die Folge 22 hochgeladen habe, muss ich hier gleich schon wieder loslegen, weil ich habe gespürt, dass es zu intensiv war, was da abging in der letzten Folge. Und es war vor allem zu intensiv, das dann zu veröffentlichen. Deshalb muss ich hier gleich nochmal was nachlegen und ja, vielleicht wird es dadurch nur schlimmer, aber vielleicht auch besser. Das weiß man nie. Es ist auf jeden Fall klar. Ich brauche erstmal ein bisschen Musik zur Einführung hier und habe mir gedacht, ein spanisches Lied tut ganz gut. Denn es ist ja so, Europe is lost, ja, das können wir so festhalten nach der letzten Folge. Es ist ein unrevolutionäres Land, was wir Europa nennen können. Egal, ob wir das noch vereinigen zu unserer schönen deutschen EU und gleich eine ganze Republik draus machen oder ob wir bei den Nationalstaaten bleiben. Es bleibt vielleicht dabei, die Revolution wird hier nicht durchführbar sein. Deshalb schauen wir lieber auf andere Länder, wo vielleicht noch ein bisschen revolutionäres Denken möglich ist. Und meine These ist einfach, da, wo die Sonne auch viel mehr Energie liefert und viel stärker runterbrutzelt, da kann man auch viel revolutionärer denken. Da bringt man erst diese Kraft auf und diese Energie der Sonne muss man aufnehmen. Und ja, hier in Deutschland ist das nicht so möglich. Deshalb ist dieses geistige Klima in Deutschland auch so einengend und erdrückend. Ich denke, das ist einfach nur eine Folge des meteorologischen Klimas. Ja, in Südamerika, vielleicht ist da ja noch Revolution möglich. Ich will auf jeden Fall dieses Lied spielen, No hay nadie como tú von Calle 13, einer Band aus Puerto Rico. Und dieses Lied gibt einfach einen ganz guten Einblick daran, wie kann ein Weltbild aussehen. Es wird hier einfach mal beschrieben, was gibt es so auf der Welt, was ist da los. Und ich finde das ganz gut, weil, wie ich in der letzten Folge sagte, wenn ich die Zeitung lese, dann sind das immer nur so Bruchstücke, so Fragmente. Da ist überhaupt nichts Zusammenhängendes. Und es hilft viel mehr, wenn man mal wissen will, wo bin ich eigentlich, was soll das eigentlich sein, diese Welt. Hilft es viel mehr, eigentlich diese 4 Minuten mal zu hören. Und da wird schon einiges beschrieben, finde ich. Also das ist schon ein guter Anfang. Dieser Begriff, dieser Weltbegriff, ja, der ist sehr wichtig, den aufzubauen. Und da will ich nur noch eine kleine Korrektur einbauen zur letzten Folge. Man kann vielleicht nicht die Welt gleichsetzen mit dem Kapitalismus, sondern ja, der Kapitalismus ist so das Betriebssystem. Und es ist halt so, wie unsere Wirtschaft organisiert ist. Und die Gesellschaft strukturiert sich dann natürlich auch darum, die Kapitalverwertung ist das oberste Ziel. Aber trotzdem, dieser Begriff, den Marlon Krohn da meint, der so wichtig ist, ist vielleicht einfach Welt, dieses Wort Welt, das mal wieder mit Sinn zu füllen, zu verstehen, was es bedeutet. Das kann vielleicht Krohn teilweise leisten, aber wir müssen natürlich selbst auch an dem Begriff arbeiten. Und dieses Lied hier gibt einen guten Einblick. Es gibt viele Dinge auf der Welt, aber no hay nadie como tú. Es gibt niemanden wie dich. Und das, denke ich, ist ein Schlüssel zum Verständnis der Welt. Ja, die Liebe muss uns immer noch mal wichtiger sein als die Politik. Das ist auch mein Standpunkt als Kommunist. Politik schon gut, aber die Liebe ist noch mal deutlich wichtiger und kann auch erst zu diesem Weltbegriff führen. Denn no hay nadie como tú. Ja, es wird ja immer so sein, dass man sich da eine schöne Theorie über die Welt zurechtlegen kann und über das richtige politische Handeln. Aber was am Ende zählt, ist doch wirklich erstmal diese Suche nach Liebe. Und natürlich ist es so ein großes Bedürfnis für uns Menschen. Daran sollten wir auch festhalten, dass das ist ja meine Position, mein Ziel hier, die Liebe zu verteidigen, die Sexualität aufrechtzuerhalten und wieder neue Lust zu entfachen. Die Welt und das Individuum sind erst begreiflich durch die Liebe. Und schon in Folge 15 habe ich ja diesen Punkt gemacht, wo ich den italienischen Podcast gespielt habe Und Rick hat da etwas gesagt wie la relazione fra individuo e mondo. Also die Beziehung zwischen Individuum und Welt, das ist für ihn der Untersuchungsgegenstand der Philosophie. Und ja, wenn wir das so verstehen, dann müssten wir vielleicht noch mal kurz in dieses Lied reinhören und uns klar werden, ja, die Welt, die können wir so beschreiben, aber am Ende kommen wir vielleicht zu diesem Schluss, wie ich in Folge 15 am Ende, dass all diese schönen Theorien und politischen Positionen nur so eine Art Vorarbeit sind, die wir da leisten, um dann in der Liebe diese beiden Weltbilder zu verschmelzen. Wie Stefan Schulz das auch mal sehr schön sagt im Aufwachen-Podcast, zwei Weltbilder, sagt er, glaube ich, nein, ich glaube, er sagte, zwei Weltentwürfe verschmelzen zu einem. Das war seine Erklärung der Liebe. Und genau das meine ich ja auch. Wir sollten schon uns einen guten Weltbegriff aufbauen und versuchen, die Welt zu verstehen, aber vor allem halt zu verstehen, dass die Wahrheit dieses Begriffs nicht so sehr eine Essenz ist, die da liegt, die so rein objektiv und überprüfbar, sondern dass die Wahrheit sich erst richtig zeigen kann in der Liebe und wenn diese Entwürfe dann verschmelzen. Und das reicht hier als Einleitung. Viel Spaß mit Cage 13, was so viel heißt wie Straße 13. Genau. No hay nadie como tú.
Y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6.000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la tierra y tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo, aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Don Quijote y Dulcineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia.
Ja, das war nur ein Ali Kumutu und ein paar Verse davon waren so schön, die kann ich vielleicht kurz übersetzen. Aber ja, es ist im Großen und Ganzen ein gutes Bild der Welt, das da mal zusammengefügt wird. Existen muy buenas ideas, es gibt sehr gute Ideen auf der Welt, ja, in der Tat. Darum will ich hier ja ein bisschen an ein paar Ideen arbeiten. Und Gente Valiente, es gibt mutige Leute und es gibt aber auch Leute, denen die Welt scheißegal ist. Gente, que el mundo no le importa un bledo. Das ist ja auch immer wieder das Spannungsfeld, in dem ich mich eigentlich verorte, wo ich sage, ist mir eigentlich alles egal oder will ich die Welt brennen sehen? Diese beiden Pole, die Stefan da mal aufgestellt hat im Aufwachen-Podcast, da kann ich mich nie so ganz einordnen. Aber ich sage, vielleicht gibt es doch noch einen schmalen Mittelweg. Der Kommunismus ist immer das Mittlere und genau, vielleicht kann ich hier auch den Mittelweg bieten. Es sollte uns nicht alles egal sein, gleichzeitig auch nicht die Welt brennen sehen wollen, nur damit sie brennt. Aber trotzdem kann man auch sagen, ja, wenn sie dann brennt, dann wenigstens für den richtigen Zweck, nämlich zur Einführung, zur Erkämpfung des Kommunismus. Nur ein Ali Komutu, du bist also so singulär, so einzigartig und das ist diese Prämisse, auf der die Liebe immer aufbauen muss, diese Singularität der einen Person. Gut, aber um nochmal kurz bei der Liebe zu bleiben, sage ich mal, lese ich hier kurz was vor aus Slavoj Žižeks Buch Der Exzess der Leere, der Leere. Ich bin halt so ein heterosexueller weißer Mann und deshalb habe ich diese spezielle Perspektive auf Frauen, die sind so begehrenswert. Aber hier ist halt die Frage, wie sind die Geschlechterrollen heute verteilt? Es ist wichtig, sich von diesen alten Rollenbildern zu lösen, zu emanzipieren. Nur durch was wollen wir die ersetzen? Durch gar nichts einfach? Das ist halt diese Gefahr, die ich da zusammengefasst habe, letztes Mal in dem Satz, die Befreiung der Sexualität, wie sie von den 68ern eingeleitet wurde, läuft heute auf ihr natürliches Ende zu, nämlich uns ganz von der Sexualität zu befreien. Das schreibt Žižek hier in diesem Buch. Und das ist ein Zustand, der für mich nicht sehr wünschenswert ist. Deshalb schreibt Žižek, wäre es doch gut, wir würden heute einfach mal beschreiben, was sind so Eigenschaften von Männern und Frauen, wie wir eine neue Geschlechterdifferenz einführen können oder sagen können, das und das zeichnet Frauen aus oder Männer. Das ist wichtig. Was ist hier und heute gegeben an der Geschlechterdifferenz? Also jetzt, wo wir diese Rollen überwunden haben, aber klar, die sind noch wirksam. Natürlich sind Männer noch in Machtpositionen, in der Politik, in der Wirtschaft und Kunst etc. Nur trotzdem sollten wir schon mal ansetzen und sagen, aber was bleibt noch übrig nach dem Patriarchat? Wir sollten weiter eine Differenz zwischen ge den Geschlechtern beibehalten, weil das ist ja genau das, was das Begehren auch aufrechterhalten kann. So ein geschlechtsloses Wesen, wenn dann beide Geschlechter so zusammenschmelzen sollen und am Ende gar keine Differenz mehr übrig bleibt, dann ist das nicht so gut für die Sexualität und für die Liebe. Ich glaube, da entfernen wir uns dann von dem eigentlichen Grundgedanken der Sexualität. Und das ist aber der Prozess, der heute so im Gang ist. Aber das ist eigentlich schon viel zu viel, was ich hier erzähle. Ich wollte nur darauf hinaus, wie schön Frauen sind und wie sie einen als Mann anregen können. Denn es ist ja so, die Jugendbanden nehmen zu unter jungen Männern. Da gibt es keine klaren Initiationsriten mehr, schreibt Žižek. Und ja, es ist nicht klar, an was soll man sich orientieren. Deshalb gibt es da diese Orientierung der jungen Männer so eher an Ersatzstrukturen wie Jugendbanden. Und die jungen Frauen sind dann eher schon so wissenschaftlich und frühreif von ihnen wird erwartet, sich wie kleine Erwachsene zu verhalten im Mädchenalter schon. Und sie werden dann aufgefordert, von der Gesellschaft eben nicht mehr sich zurückzunehmen und dem Mann unterzuordnen, sondern heute wirklich in die Politik, in die Verwaltung zu gehen, Soldatinnen, Lehrerinnen, Professorinnen zu werden und so weiter. Also das ist eine interessante Differenz, die Žižek aufmacht. Und er schreibt nur, ja gut, eine paradigmatische Situation heutzutage ist doch, wenn da die studierte Sozialpsychologin sitzt und mit dem straffälligen jungen Gefängnisinsassen oder jungen männlichen Straftäter spricht und ihn so versucht, wieder einzugliedern in die Gesellschaft. Das ist eine paradigmatische Situation, weil die Frauen heute so für die Wissenschaft stehen und die Männer für das rohe, reale, die Gewalt, dieses Aggressive. Aber ich sage ja, das ist sehr gut, es immerhin mal zu versuchen, neu zu verstehen, worin könnte die Geschlechterdifferenz heutzutage bestehen. Und ich habe zumindest in Folge 9 diesen Versuch gemacht und gesagt, ja gut, Frauen, vielleicht zeichnen sie sich aus durch so eine gewisse Zurückhaltung. Okay, diese Definition basiert vielleicht auch nur auf Vorurteilen, aber immerhin, ich glaube, es war gut, das mal so auszusprechen. Immerhin ist es besser, da mal so ein Vorurteil auszusprechen, das vielleicht unbewusst dann sowieso wirksam ist. Und ja, es ist ja so, wie ich da gehört habe in einem Podcast, dem Lou-Podcast, wo es auch um Feminismus ging, es wäre doch auch für die Männer mal ganz schön, sich von diesen maskulinen Vorstellungen zu befreien. Es ist doch auch für uns vor allem so schwer, immer der Starke sein zu müssen, nicht weinen zu dürfen. Und da sagte die eine Gästin da im Podcast, ja, jeder Mann, der sich doch mal die Fingernägel gefärbt hat, der weiß doch dann selber, wie schön das ist. Und das, habe ich dann gleich mal gefragt, einen Freund, ob er sich die Fingernägel färben würde. Aber er meinte, ja, nur dann würden halt alle fragen, ja, warum hast du dir die Fingernägel gefärbt? Und genau das ist es doch. Also es ist einfach gibt es da immer noch solche gewissen Vorstellungen, was Männer zu tun hätten oder nicht zu tun hätten, immer noch so gewisse Rollenmodelle. Und ja, für die Männer wäre es eigentlich auch am besten, hier mal Feministen zu werden, um diese patriarchalen Strukturen loszuwerden, die ja vor allem uns auch unterdrücken oder auch uns unterdrücken. Aber okay, ich bin immer noch nicht zu dieser Stelle gekommen, was ich hier eigentlich vorlesen wollte. Okay, ja, okay. Žižek zitiert hier nur diesen anderen Philosophen Alain Badiou, von dem auch schon die Rede war im Podcast. Und Badiou versucht sich hier also an einer neuen Symbolisierung der zwei Geschlechter. Diese zwei Geschlechter, Mann und Frau, sollten schon weiterhin auch im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stehen, sage ich. Und Žižek schlägt nur vor, einfach eine dritte Bezeichnung einzuführen, in die dann alle weiteren Identitäten passen können. Aber es ist klar, diese beiden Geschlechter werden auch noch eine Weile erhalten bleiben. Und es kann nicht sinnvoll sein, da so eine weitere Ausdifferenzierung zu vollziehen, wie dass man jetzt zwischen 30 Geschlechtern wählen soll und Mann und Frau dann auf derselben Ebene wie diese anderen 30 Geschlechter sein sollen. Nein, sondern es ist klar, diese beiden nehmen da eine Sonderstellung an und da kann es natürlich auch noch andere geben. Badiou gelangt hier jetzt also zu seiner Schlussfolgerung, aufgrund ihrer bloßen Existenz verkörpern Frauen einen Widerstand gegen den monotheistischen Gott. Denn lesen wir hier mal rein. Eine Frau ist immer schon selbst der irdische Beweis dafür, dass Gott nicht existiert, dass er nicht existieren muss. Es genügt, eine Frau anzublicken, was man Anblicken nennt, um sich davon zu überzeugen, dass Gott nicht gebraucht wird. Deshalb werden in traditionellen Gesellschaften die Frauen versteckt. Es geht dabei nicht um vulgäre sexuelle Eifersucht. Die Tradition weiß, dass wer Gott um jeden Preis am Leben halten will, die Frauen unbedingt unsichtbar machen muss. wenn wir also im Islam sehen, dass da Frauen so verschleiert immer rumlaufen müssen, dann sagt Badiou hier, das liegt jetzt nicht daran, dass die Männer da so besitzergreifend werden und die Frauen nur für sich haben wollen und sie nicht den Blick der anderen Männer aussetzen wollen, also sexuelle Eifersucht. Klar, das mag auch ein sekundärer Motivator sein für diese Verschleierung, aber erstmal geht es nur darum, den Islam, diese Religion, diese monotheistische Religion am Leben zu erhalten. Und das, meint er, wäre überhaupt nicht möglich, wenn die Frauen so sichtbar wären und ihre Schönheit so sichtbar wäre für jeden Mann, der einfach zum Markt geht, auf der Straße eine Frau trifft und dadurch sieht, wenn da der Blitz dieser Schönheit und dieser Anmut und Eleganz dann in ihn fährt, dann merkt man doch als Mann, dass es gar keinen Gott braucht und dass folglich auch keinen Gott geben muss, wenn es doch hier und heute schon so eine unglaubliche irdische Schönheit gibt. Das fand ich sehr beeindruckend, diese Interpretation der Verschleierung, dass es also darum geht, Gott am Leben zu erhalten. Und ja, das wäre nicht so leicht möglich, wenn die Frauen da so sichtbar wären. Und ja, das wollte ich hier nur ansprechen, weil ich dachte, oder ich weiß nicht, warum ich es ansprechen wollte, aber jedenfalls ist es schon so, ja. Was ist heute männlich? Ich würde sagen, so ein gewisser Drang auch zur Selbstzerstörung, wie ich halt gern Gras rauche und auch sage, ja, das ist auch so eine Art Widerstand gegen den Kapitalismus, dass ich sage, jetzt will ich doch aber mal runterkommen, will mich lahmlegen. Dann, wenn ich so geraucht habe, dann kann ich ja anscheinend nichts Produktives mehr tun, also auch nicht für den Kapitalismus noch weiter Schaden anrichten. Das ist vielleicht so ein bizarrer Gedanke. Aber ja, ich finde das ganz gut, mal die Selbstzerstörung in den Blick zu nehmen. Das könnte man heute als männlich bezeichnen. Und was uns dann da retten kann, ist einfach der Anblick einer Frau, weil die Frauen so schön sind. Und es reicht ja einfach irgendwo beim Bäcker die Verkäuferin lächeln zu sehen oder draußen auf der Straße eine Frau im kurzen Rock zu sehen. Und dann weiß man ja, dass es doch noch was gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Also dieser Moment allein, meine ich, diese erotische Spannung, in diesem Moment, das allein ist es doch, wofür es sich zu leben lohnt. Ja. Und jetzt kommen wir dann aber in die Niederung der Politik. Ja, es ist richtig, die Massenmedien, die sind so eine halbfaschistische Jauchegrube, schreibt Marlon Grunda. Und das ist sehr richtig. Jeder, der sich freiwillig dahin begibt, der ja, schadet doch eigentlich nur seiner eigenen geistigen Gesundheit. Ich verstehe es nicht ganz, warum man das macht, aber deshalb will ich meinen Podcast ja auch noch nicht promoten. Dann würde ich mich ja in diese Welt reinbegeben. Zumindest bei Twitter. Das ist einfach so abstoßend für mich. Sorry, Leute. Aber gut, müssen trotzdem zur Politik hier kommen. Okay, kurzer Rückblick auf die letzte Folge, Gulags und so weiter. Ja, war gut, das mal auszusprechen, das ist einfach meine Position. Und ich finde es nicht besonders radikal oder besonders gewalttätig, was ich da gesagt habe. Denn es ist einfach nur mal konsequent zu sagen, ja, was sollen wir machen heute? Ich will nochmal diese Folge 351, glaube ich, erwähnt vom Aufwachen-Podcast. Da war wohl diese Diskussion mit Ulrike Gyro und Albrecht von Lucke. Und das war wirklich so der Punkt, das war wirklich die Folge, in der es schief lief, in der es aus dem Ruder lief und so der Aufwachen-Podcast vollständig auf die schiefe Bahn geraten ist, aus meiner Sicht. Stefan hat sich noch gewehrt nach Leibeskräften und hat dann auch diesen Text nachgeschoben, 28 Megatonnen Buch, in dem er Ulrike Gyros Buch einfach mal in alle Einzelteile zerlegt hat. Guro hat also dieses Buch geschrieben, Europa muss eine Republik werden. Und ja, das wollte ich einfach erwähnen, weil vergleichen wir diese Utopie von Ulrike Guro mal mit meinen oder Marlon Kohns Ausführungen und Strategien, dann wird, glaube ich, schnell klar, dass Stefans Argument hier völlig richtig ansetzt, wenn er nämlich bei der Diskussion fragte, ja, das heutige EU-Projekt ist also so neoliberal unterwandert worden. Wir sehen, es ist nur für die Konzerne da und es war halt von Anfang an so geplant und so festgeschrieben in den Verträgen, im Vertrag von Maastricht. Und was hindert jetzt Guros Projekt von einem neuen großen vereinigten Europa? Was hindert das jetzt daran, zu so einem neoliberalen Projekt zu werden und so unterwandert zu werden und dann doch wieder mehr Schaden anzurichten als Nutzen? Also wieder so einen Imperialismus zu ermöglichen, wie wir es sehen zwischen Deutschland und Griechenland heute oder in den letzten Jahren, kann man sagen, das ist also ein Imperialismus, der da stattfindet. Das ist eine Beziehung zwischen Tätern und Opfern. Ja, die Griechen sind hier Opfer. Hier ist der Begriff mal gerechtfertigt, auch wenn er heute inflationär benutzt wird. Aber hier ist es so, also wir sehen, dieses EU-Projekt ist völlig, völlig außer Rand und Band geraten und es ist kein Projekt des Fortschritts mehr, sondern des Rückschritts aus meiner Sicht. Und deshalb wäre es auch besser, zumindest mal den Euro so schnell wie möglich aufzulösen. Die EU aus meiner Sicht, ja, sage ich ganz klar, doch die am besten gleich mit. Beziehungsweise, naja, egal. Aber was verhindert das also? Und ich weiß nicht, ich habe diese Folge nicht nochmal gehört. Mir ist nur Stefans Frage im Kopf geblieben, dass es einfach deshalb ein wahnsinniger Vorschlag ist von Guro, Europa jetzt einfach mal zur Republik zu machen, wo wir heute schon sehen, wie es einfach schiefgelaufen ist. Und wie undemokratisch dieses Europa ist, da zu sagen, jetzt einfach eine Republik, dann wird dieses Europa der Konzerne ja nur noch weiter so festgeschrieben. Die nationalen Demokratien werden dann vollends ausgehebelt. Und ja, ist das nicht dann eigentlich viel gewalttätiger, was Guro da vorschlägt? Weil es hört sich erstmal an wie ein Utopie, Wunschtraumland, ja. Alles super, Friede, Freude, Eierkuchen, aber wenn wir genau hinschauen, ist doch klar, dass das nicht gut gehen kann und dass genau daraus dann wieder ein echter Bürgerkrieg entstehen würde, dass Europa also nicht einfach so zusammenhalten kann mit so vielen verschiedenen Sprachen und so weiter. Das wird schlicht nicht reichen, da zu sagen, jetzt machen wir mal eine politische Einheit, eine Republik da draus und dann finden die Leute alle irgendwie zusammen und sind sich einig, so trotz so vieler verschiedenen Sprachen, ist einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn zu glauben, das könnte funktionieren. Und ja, das ist deshalb der konsequente Weg zum Bürgerkrieg aus meiner Sicht. Und wer wird sich dann durchsetzen im Bürgerkrieg oder überhaupt auch in der Demokratie? Ganz klar die Faschisten, sag ich. Die Faschisten werden wieder an die Macht gespült werden. In so einer Situation, zumindest in einer Situation, wo wir wieder eine große Wirtschaftskrise erleben könnten, wie in den 30ern. Also ja, der Faschismus ist einfach ein ökonomisches Problem, wie Marlon Kohn schreibt. Das hat mir sehr eingeleuchtet. Ja, wir können da vielleicht noch so ein bisschen den Deckel draufhalten auf diesen ganzen Ressentiments, den Nationalismus und Rassismus, solange es halt mit der Wirtschaft einigermaßen läuft, wie jetzt in den letzten Jahrzehnten, seit der Nachkriegszeit in Deutschland. Aber sobald eine Wirtschaftskrise kommt, wird es schon schwieriger. Und die Krise von 2008 war ja, trotz dem, dass sie so tief war, noch nicht annähernd vergleichbar mit der Krise in den 30er Jahren. Von dem her ist für mich völlig einleuchtend zu sagen, ja, diese liberale Demokratie, wie wir sie heute haben, die läuft einfach wieder darauf hinaus, den Faschismus zu ermöglichen. Es ist heute schon der Präfaschismus. Wir sind halt nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland zum Postfaschismus übergegangen Nazis konnten selbst noch Bundeskanzler werden. Und gut, jetzt langsam sind wir wieder in der Epoche des Präfaschismus angelangt. Man kann natürlich sagen, komm, rennen wir nochmal gegen die gleiche Wand. Wir Kommunisten sagen halt, nee, es war von vornherein eine scheiß Idee mit der Demokratie. Wir brauchen hier wirklich den Sozialismus, den undemokratischen. Und dann können wir dem Faschismus auch wirkungsvoll was entgegensetzen. Von dem her sage ich ja, es ist einfach nur realistisch, hier auch auf der Einführung von Gulags zu bestehen, auch zu sagen, diese Revolution wird gewalttätig sein. Einzelne Kapitalisten, ja, wird man erschießen müssen. Und okay, es wird am Ende aber weniger Menschenleben kosten und schlicht und einfach, weil es realistischer und strategischer gedacht ist als alles, was Ulrike Gero da zum Beispiel ausarbeitet. Und ja, deshalb sage ich einfach, meine Position als Stalinist ist überhaupt nicht besonders gewalttätig oder besonders radikal. Ist einfach so das, was ich erkannt habe über die Welt. Und genau die Welt, die soziale Welt vor allem, besteht also aus diesen Verhältnissen. Es bringt nichts zu meinen, der Stalinismus wäre so eine Essenz, wäre so eine Wahrheit, die rein vor uns liegt und die wir so einfach definieren könnten, sondern es definiert sich schon allein auch dadurch, was andere so als Stalinismus bezeichnen. Also wenn heute sowieso alles irgendwann mal als Stalinismus bezeichnet wird, also wenn jeder Linke sich doch irgendwann dem Vorwurf aussetzen wird, ein Stalinist zu sein, weil der Begriff einfach so wahllos angewendet wird, dass die Rechten damit alles bezeichnen, was ihnen nicht in den Kram passt, die Liberalen bei jedem kleinsten Eingriff in das Privateigentum oder in die Unternehmerfreiheit sagen würden, das wäre schon Stalinismus. Das ist dann dieses soziale Verhältnis, zu dem ich mich dann wiederum ins Verhältnis setzen muss und sagen muss, okay, wenn das Stalinismus ist, dann bin ich halt Stalinist, ist es besser dann von vornherein sich so zu bezeichnen. Engels schrieb diesen Satz, wer in der Revolution eine entscheidende Stellung befehligt und sie dem Feind überlässt, statt ihn zu zwingen, einen Sturm auf sie zu wagen, der verdient unter allen Umständen als Verräter behandelt zu werden. Also Engels schreibt hier, in der Revolution, da müssen wir halt wirklich auch, wirklich die Maßstäbe angewandt werden. Wer ein Verräter ist, wird hier so definiert. Also du musst halt schon auch diese Stellung verteidigen, wenn es da eine militärische Auseinandersetzung gibt. Und dann, ja, kannst du es nicht einfach dem Feind überlassen und davonrennen, dann bist du halt ein Verräter und wirst entsprechend behandelt werden. Da muss man konsequent sein. Und das finde ich nur gut, das mal so auszuformulieren, ja, die Revolution wird auch gewalttätig sein müssen, aber es ist besser, sich jetzt einfach schon mal darüber Gedanken zu machen, wie steht man zu der Revolution, will man die Revolution oder nicht. Ich sage halt, ich will sie, auch wenn es mir Angst macht, aber es ist halt, genauso wie Marlon Krohn schreibt, schon allein diesen Gedanken zu fassen, dass man die bolschewistische Revolution will, allein dadurch hat man mehr begriffen, als wenn man irgendwelche Lebensweisheiten aufschreibt über das Leben. Ich meine, nicht jeder muss die Revolution wollen, ja, aber allein das zu begreifen, dass man sie will, ist halt mehr wert, als alle Werke von Marx so durchzulesen und genau zu interpretieren und jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Ich sage ganz klar, allein das zu begreifen ist schon sehr viel wert. Und ich habe es ja immer noch nicht ganz begriffen, aber bin hier halt auf dem Weg zu begreifen, was ich da meine. Ich will halt auf meinem Posten stehen einfach in der Revolution und bereite mich jetzt darauf vor. Und das ist einfach mehr wert als dieses Teilnehmen am demokratischen Diskurs aus meiner Sicht. Ja, ich sag, das mit den Gulags habe ich halt immer wieder nachgelesen in dieser Twitter-Blase, der kommunistischen Blase, wo ich so seit 2-3 Jahren gefolgt bin, aber selber aktiv geworden bin ich dann nicht, denn es ist tatsächlich ja trotzdem auch so eine Jauchegrube, wie Krohn schreibt, da hilft es nichts. Bei Twitter ist es natürlich genauso. Also ich habe das nur gern immer nachgelesen bei diesen kommunistischen Trollen. Und ja, die Zeit vor 2, 3 Jahren war halt am besten, als auch noch Helles Sachsen da war. Das hat so gezeigt, die Grabenkämpfe sind tatsächlich produktiv. Diese Diskussionen mit Helles Sachsen waren die besten Diskussionen. Und er war halt so ein Liberaler, der sich für einen Kommunist hielt, denke ich. Und da ist einfach wichtig, diese Grabenkämpfe zu führen. Seitdem er jetzt nicht mehr da ist, ist deshalb auch nicht mehr so interessant und ich lese da nicht mehr so rein. Aber jedenfalls wurde ich da mit dieser Idee konfrontiert, dass auch wirklich gut wäre, die Gulags wieder einzuführen, dass die einfach brauchen wird nach der Revolution. Und jetzt, genau. Und das, finde ich, ist halt auch so eine unglaubliche Befreiung, diesen Gedanken mal zu denken. Hey, du musst jetzt nicht mehr alles am demokratischen Diskurs so ausrichten und glauben. Man müsste nur genügend überzeugen, genügend argumentieren, dann bringt man die Leute schon zur Vernunft. Sondern nee, es kann auch reichen zu sagen, okay, diese Leute da nerven mich. Ulf Poschert, der Springer-Chefredakteur oder so, der nervt mich, aber okay, nach der Revolution wird er halt im Gulag landen. Das ist völlig klar. Und das verschafft einem dann auch so eine gewisse Genugtuung heute schon. Und dieser Hass kann da einfach gut kanalisiert werden. Es braucht hier keine weitere Diskussion. Ja, also, und es ist eben so, Gulags sind ja keine Vernichtungslager. Es geht ja nicht darum, wie bei den Nazis Leute zu vernichten, sondern wir Kommunisten glauben ja an die Erziehbarkeit des Menschengeschlechts. Und natürlich jeden Menschen, selbst Klaus Kleber, gestehe ich zu, dass er lernfähig ist und dass er halt nach einiger Zeit im Gulag vielleicht auch sehen würde, was die Früchte des Sozialismus sind, was die Vorteile sind und dass er vielleicht dann auch wieder freigelassen werden könnte. Aber es gibt halt solche Überzeugungstäter wie Klaus Kleber und mich macht es einfach froh, da diesen Gedanken zu denken, ja, ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen, ich muss nicht mehr glauben, dass Überzeugen hier irgendwas bringen würde, sondern nee, planen wir einfach mal die Revolution und ja, diese Leute werden dann einfach da kein Wort mehr mitzureden haben. Und wie gesagt, es hat mir schon Angst gemacht, das auszusprechen letztes Mal, aber nachdem ich es jetzt halt so ein bisschen reflektieren konnte, ist mir klar geworden, nee, es ist überhaupt nicht gewalttätig, nicht gewalttätiger als sich zur liberalen Demokratie zu bekennen und zu sagen, ja, lass mir das so weiterlaufen, lass mir das so laufen und dann bei der nächsten Wirtschaftskrise kommen wieder die Faschisten an die Macht, wie wir es gesehen haben in den 30ern. Also ja, das kann man so vertreten als Liberale oder man kann halt auch aus der Geschichte Konsequenzen ziehen. Warum kommen dann die Faschisten an der Macht? Da habe ich nur überlegt, ja, vielleicht ist es wirklich so, wie ich sagte, das Volk ist ein Pack, ja, und ich beziehe mich da natürlich selber mit ein. Aber wenn das Volk ein Pack ist, dann ist vielleicht auch logisch, dass das Volk irgendwann das selber merkt und selbst mal zu diesem Schluss kommt, ja, es hilft eigentlich wirklich nichts. Wir brauchen diese Route, die uns da gängelt, also der Faschismus, es hilft nichts mehr, wir sind ja wirklich so ein Pack. Vielleicht ist das einfach die Einsicht, zu der das Volk dann kommt in so einer tiefen Wirtschaftskrise. Und ja, es ist ja die richtige Einsicht, nur sollte man halt darauf hindringen, das Volk dann zu erziehen, uns alle erstmal zu erziehen zu einem sittlichen Zusammenleben. Und der Faschismus will das eben nicht, sondern der sagt, der Mensch ist so schwach, der muss gegängelt werden, der, ja, da braucht es halt den Führer, der sagt, wo es lang geht und das Volk muss so als eine Einheit agieren, der Willen des Einzelnen ist ausgeschaltet und es ist nur noch das Volk, das da als Ganzes agiert. Nein, im Kommunismus sagen wir, der einzelne Mensch, um den geht es schon, ja, den zum guten Leben zu bringen, damit er seine Bedürfnisse anständig befriedigen kann und ja, zur inneren Freiheit vorzudringen, wie ich das letztes Mal meinte. Aber zu diesem Ziel müssen wir halt erstmal autoritär sein und hier den autoritären sozialistischen Staat aufbauen. Ja gut. Wenn ich jetzt hier bin, rede ich noch ein bisschen über den inneren Sozialismus. Denn ja, wo ich darüber nochmal nachdachte, da dachte ich auch so an das letzte Jahr jetzt mit Corona und den ganzen Lockdowns. Da habe ich mein Leben eigentlich gar nicht so eingeschränkt und so verändert. Aber ich sage halt, ja, irgendwie wünsche ich mir halt, es wäre tatsächlich mal zu so einer Einschränkung gekommen, dass ich mich vielleicht wirklich ein paar Wochen gar nicht mehr mit Freunden getroffen hätte. Denn, ja, ich sag, ich war halt immer so ein schüchterner, introvertierter Mensch, aber in letzter Zeit habe ich dann doch ein paar wenige Freunde und merke aber schon, wie mir die wenigen sozialen Kontakte manchmal schon zu viel sind. Und ich denke, ja, ist ja schön und gut, aber eigentlich ist auch schön, allein zu sein und so für sich zu sein. Und so einsam zu sein kann auch was Schönes sein, wie ich da gesagt habe in Folge 21. Ja, und da kommt halt dieser innere Sozialismus ins Spiel. Also dieses innere Regime, das uns immer sagt, du musst doch sozial sein. Da ist dein Wert darin, was deine Mitmenschen denken, dass du da irgendwie eingebunden bist. Das ist der innere Sozialismus, von dem möchte ich wegkommen. Und genau deshalb ist halt wichtig, den richtigen wirtschaftlichen äußeren Sozialismus einzuführen. Weil, wie ich es da ausgeführt habe, ja, der innere Faschismus bei der Arbeit, der gängelt uns so die Arbeit. Allein die Existenz der Lohnarbeit versetzt uns ja schon in den Zustand, dass wir uns da irgendwie auf dem Arbeitsmarkt bewähren müssen, egal ob wir jetzt gerade nach Arbeit suchen oder Arbeit haben. Auch ich bekomme da immer wieder Anfragen bei Xing, dass es so viele neue offene Jobs gibt in der Region Stuttgart und ich so gefragt bin. Also allein das schon setzt uns ja diese Konkurrenzsituation aus. Und das ist eine Art Faschismus aus meiner Sicht. Also die Lohnarbeit, darin liegt ja schon der Weg zum Faschismus, dass sich das dann in einer Wahl dann auch noch politisch manifestiert und eine faschistische Partei an die Macht kommt. Das ist aus meiner Sicht nur sekundär, das ist dann der nächste logische Schritt. Aber die Lohnarbeit, das ist schon wirklich der erste Schritt zum Faschismus. Und genau, da haben wir halt heute leider dieses Zusammenspiel von innerem Faschismus und innerem Sozialismus, weil wir dann halt doch merken, dass es nicht so geil ist mit dieser ewigen Konkurrenz. Und ja, dann sagen wir, okay, aber sozialistisch sein, soziale Kontakte sind am wichtigsten. Was bist du denn wert, wenn du so einsam bist? Dann existierst du doch gar nicht, wenn dich niemand anders wahrnimmt. Und ich sag halt, nee, eigentlich wäre es schon gut, auch viel einsam zu sein. Eigentlich wäre es schon ganz gut, aber so richtig geht das halt nur in einem sozialistischen System, wo dem einfach mal Rechnung getragen wird, dass wir alle irgendwie Teil eines Größeren sind und nicht so Einzelkämpfer sein können, die irgendwie nur nach sich selbst schauen. Ja gut, da kann ich noch kurz den Neue 20er Podcast erwähnen im November. Die Novemberfolge war grottenschlecht, beziehungsweise hat mich wütend gemacht und einfach traurig. Aber gut, ich meine, ich habe sie halt gehört, 2 Tage nachdem ich meinen Podcast Nummer 14 aufgenommen hatte und war da sowieso in einer Situation, wo ich ja so außerhalb der Welt war, wie ich das beschrieben habe. Aber dann diesen Podcast zu hören, da dachte ich wirklich, ja, es ist schlimm, was da los ist in der Podcast-Landschaft. Aber ich will da nur das eine zitieren, was Stefan meinte. Ja, viele junge Menschen heutzutage haben sich halt komplett abgemeldet aus der Welt. Die gehen nirgendwo hin, also machen keinen Sport oder engagieren sich oder bei Fridays for Future oder so, sondern nee, sind halt nur vor dem Bildschirm daheim. Ja. Und ich dachte so, ja, vielleicht trifft das auch auf mich ein bisschen zu, nur es ist aus meiner Sicht einfach ganz gut, sich so abzumelden. Das meine ich ja, dass mich dieser innere Sozialismus so gängelt und so nervt. Ich will eigentlich gar nicht so viele soziale Kontakte haben. Ich will eigentlich gar nicht so, also nee, Und ja, was Stefan dabei zum Ausdruck brachte, verschlimmert das Ganze ja nur noch, dann fühlt man sich ja so schuldig, wenn man das jetzt hört und denkt dann, ja, es ist wirklich so schlimm mit mir. Aber genau, vielleicht war es ja auch ganz gut, dass er das mal so gesagt hat, dann konnte ich mir ja wieder Gedanken darüber machen und ja, zu dem Schluss halt kommen, es bräuchte den sozialistischen Staat, der das alles mal organisiert, dann gibt es da auch wieder diese Möglichkeit, dass der Einzelne sein Leben auf die Reihe bekommt. Und vielleicht ist es tatsächlich heute so ein Widerwille, den man da hat, irgendwo rauszugehen, irgendwo hinzugehen, weil es speist sich aus dieser Konkurrenzsituation bei der Arbeit, aus diesem inneren Faschismus, dass dann auch dieses Gespenst des inneren Sozialismus entsteht, dieses Gespenst, du musst so sozial sein, aber das überfordert einen halt, dass dann denkt man vielleicht, nee, ich traue mich nicht, ich will eigentlich nicht, ich will eigentlich so versagen dabei, diesem Sozialismus Genüge zu tun. Also es ist verzwickt heute und ich sage, da kann nur der äußere Sozialismus helfen. Also ich will den Neu-20er Podcast nicht so sehr kritisieren und kann hier nur noch sagen, ja, was Stefan dann auch sagte, war, wenn es so November ist und alles graut draußen, dann schlägt sich das auf die Gemütslage nieder und man wird so düster gestimmt, weiß gar nicht mehr, wozu überhaupt aufstehen morgens. Und da kann dann halt das Lächeln einer Kassiererin im Supermarkt mal durch den ganzen Tag retten, wenn man merkt, es war jetzt wirklich ehrlich gemeint, es war nicht einfach ein Standardlächeln. Das fand ich so schön und ja, stimmt wahrscheinlich so. Nur war es dann halt wirklich auch im Neue 20er Podcast November auf allen Ebenen, also auch geistig, die geistigen Produktivkräfte waren da, ja, waren da einfach im Tiefschlaf. Aber mehr will ich da gar nicht sagen. Das ist ja Kritik, das ist langweilig. Genau. Und jetzt können wir hier vielleicht zum Eigentlichen kommen. Ich wollte noch was vorlesen von Marlon Groen. Aber jetzt sind wir schon bei fast einer Stunde. Ja, wenn wir schon bei der Welt waren, was ist die Welt? Was ist der Kapitalismus? Erwähne ich hier einfach nur noch ganz eine subjektive Erfahrung. Denn man kann sich natürlich nie so ein vollständiges Bild der Welt bilden, aber man muss es trotzdem probieren. Nicht dieses fragmentierte Bewusstsein da so akzeptieren, wie es durch die Medien geliefert wird. Das auseinandergenommene, zerklüftete Bewusstsein kann halt keine Zusammenhänge mehr rekonstruieren, kann nur noch die Einzelteile wahrnehmen. Aber um die ganze Welt zu begreifen, braucht man gar nicht so viele Informationen. Da braucht man nicht täglich frische Informationen jetzt von den Nachrichten, sondern es reicht halt über ein paar grundlegende Sachen Bescheid zu wissen. Zum Beispiel halt, ja klar, im Mittelmeer, da sterben seit Jahren Hunderte oder Tausende Menschen im Jahr. Allein bei der Überfahrt und aus dem Aufwachen-Podcast wissen wir, es gibt keinen Grund dafür. Zumindest ist alles so technisch aufgeklärt, das ganze Mittelmeer ist so durch Satelliten aufgeklärt, dass man jedes Boot da wahrnehmen könnte und immer sehen könnte, wo es ein Boot mit Flüchtlingen ist und wo man also die Leute retten könnte. Aber das passiert halt nicht, weil klar ist, dass unsere Politik sagt, es ist doch auch gut, wenn es da diese Abschreckung gibt. Ja, irgendwie müssen wir das ja regulieren hier mit den Flüchtlingen, dass da nicht zu viele kommen. Okay. An der Landgrenze kann man noch eine Mauer bauen, aber im Meer ist halt schwierig. Und dann gibt es da irgendwelche internationalen Verträge, dass man da Schiffbrüchige aufnehmen muss und in den nächsten Hafen nehmen muss. Das ist natürlich ein bisschen nervig, so, dass es da noch so Menschenrechte gibt. Aber gut, was kann man machen? Dann zumindest die, die halt nicht irgendwie von einem Schiff aufgenommen werden, die nicht in der Nähe von einem Schiff gesichtet werden. Die und dann einfach untergehen, die können wir halt wenigstens sterben lassen. Das ist die Strategie von Merkel. Und ja, deshalb sage ich einfach, da ist logisch zu sagen, an Merkels Händen klebt hier dieses Blut dieser Leute, die da seit Jahren oder Jahrzehnten sterben im Mittelmeer. Und das müssten wir halt mal vergleichen mit dem Blut, das an Stalins Händen klebt. Ja, ich sage das nur, weil ich da also eine persönliche Unterhaltung hatte mit meinem Mitbewohner. Araya, der kommt aus Eritrea und ist geflüchtet vor etwa 5 Jahren. Eritrea ist also unterhalb von Äthiopien und es findet dort jetzt gerade ein Krieg statt in der Region Tigray. Das ist so eine Provinz im Süden von Äthiopien, die sich wohl so eher zu Eritrea zugehörig fühlt oder auch unabhängig machen will. Und Araya kommt von dort, seine Familie lebt noch dort jetzt in Tigray, in einem Flüchtlingslager. Aber jetzt ist dort halt Krieg. Seit letzten November, glaube ich, sind da die Kämpfe ausgebrochen in Tigray. Und Araya ist also schon seit etwa 5 Jahren, glaube ich, hier in Deutschland. Ja, was ich hier nur berichten wollte, war halt, wie er mir von seiner Flucht erzählt hat. Und einfach den Punkt zu machen, es reicht auch einfach so eine Geschichte zu hören oder so Bruchstücke von seiner Geschichte zu hören, um zu verstehen, was da los ist mit dieser Welt. Und ja, dass halt wirklich so ist, dass dieses Blut an unser aller Händen klebt und wir nicht einfach sagen können, Stalin, der war so böse, der hat die Leute umgebracht, aber wir heute, wir haben doch kein Blut an den Händen. Araya meinte also, er ist da halt durch die Wüste gefahren, 16 Tage oder so durch die Sahara bis nach Libyen hoch und hat erzählt, dass sein Freund wohl umgebracht wurde, weil er Christ war und sich nicht zum Islam bekennen wollte. Das habe ich nicht so genau verstanden, aber hat er mir jedenfalls so erzählt und dann das... er also es geschafft hat, auf ein Boot zu kommen und sie dann von einem großen Schiff aufgenommen wurden. Aber es gab halt noch ein anderes Flüchtlingsboot, auch so etwa 200 Leuten drauf, das dann untergegangen ist, weil es zu stark geschaukelt hat. Und die Leute sind da wohl gestorben. Die Leute auf Arayas Boot haben überlebt und wurden dann vom Schiff aufgenommen. Ja, ich wollte es nur erzählen, um klarzumachen, es ist tatsächlich so, die Klimakrise ist auch schon heute und kostet auch schon heute Menschenleben, wie Leonie in einem Podcast sagte. Und ja, auch heute schon leben wir auf Kosten von anderen Menschen, die halt nicht so begünstigt sind, die halt einfach Pech hatten, wo sie geboren wurden und wir müssten da wirklich mal grundlegend was ändern und es ist natürlich so, die Bundesregierung sagt es völlig richtig, dass man die Fluchtursachen beseitigen müsste. Und einzig konsequent wäre hier halt, den Kapitalismus zu beseitigen. Aber klar, dass, auch wenn man das nicht tun will wie die Bundesregierung, könnte man es trotzdem noch ein bisschen mehr versuchen. Aber es wurde halt gar nichts gemacht in den letzten Jahren. Zumindest habe ich da nichts mitbekommen, dass die Bundesregierung hier wirklich materiell mal... diese Ankündigung irgendwas hätte folgen lassen, also irgendwas probiert hätte in die Richtung, um damit da weniger Leute sterben. Und ja, ich denke, da ist es halt so, da kann man dann einfach als Bolschewist sagen, okay, gehen wir lieber mal zum Handeln über, es ist besser wirklich heute Stalinist zu sein und zu sagen, egal wie defizitär der Sozialismus war, er muss doch sein, denn wir können uns hier nicht abkapseln in Europa und meinen, wir wären irgendwie nicht schuld an dem, was da passiert in der Welt. Und ja, ich sage halt nur, es ist wichtig, dieses Bild oder diesen Begriff der ganzen Welt zu entwickeln. Und man braucht dazu nicht so viele tausende Informationen. Ich meine, Araya hat seine Geschichte auch gar nicht so genau erzählt, er spricht auch nicht perfekt Deutsch, aber ja, trotzdem aus den kleinen Bruchstücken kann ich mir auch schon was, kann ich mir auch schon in meinen Begriff der Welt noch besser bilden. Ich lese hier mal was aus Kommunismus für Erwachsene vor, aus dem ersten Teil über Esoterik. Was ist das Denken eigentlich? Krohn bildet hier mal seinen Begriff des Denkens. Die Synthesegegner, also Antidialektiker, wie man sie zuhauf aus linksradikalen Blättchen und Blogs kennt, halten Denken für ein bloßes gedankliches Registrieren von zufälligen Wirklichkeitsausschnitten, die an ihnen vorüberziehen. Tatsächliches Denken aber wäre ja gerade die Zusammenhänge rekonstruierende Reflexion dieses Registrierens. Eben diese macht das als dünkelhaft, esoterisch, unverständlich verschriene Denken aus. Also es geht um die Reflexion dieser Wirklichkeitsausschnitte, die da an uns vorüberziehen. Ja. Gut, aber dieser kleine Teil reicht mir hier auch schon. Das fand ich nur treffend zu sagen, wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass da irgendwelche zufälligen Ausschnitte vorüberziehen. Und man sagt, man registriert das, man nimmt das mal wahr, aber das ist halt noch kein Denken, das führt nicht zu einem Begriff der Welt, sondern ja, zu einer Fragmentierung des Bewusstseins, zu einer Klassifizierung von Bruchstücken. Dann hat man halt so eine Sammlung von Bruchstücken, die aber nicht mehr zusammenpassen. Aber genau das ist es natürlich, was die herrschende Klasse heute braucht. Solche Knechte, die nicht in der Lage sind, die Welt überhaupt noch als Ganze wahrzunehmen, also überhaupt noch wahrzunehmen, dass da so eine Einheit der Welt geben kann. Und ja, für mich war es tatsächlich eine Einsicht hier zu lesen in dem Buch, dass tatsächlich ja noch die eine Welt existiert. Die eine Welt, ja, ist ein spannender Gedanke zu überlegen, obwohl wir so viele verschiedene Menschen sind und jeder die Welt auf seine Weise sieht, es existiert doch die eine Welt, ja. Interessant. Gut, aber ja, dann können wir hier auch gleich noch was nachlesen zum Ganzen. Das Ganze ist ja das Wahre, hatte Hegel gesagt. Und lesen wir hier mal, was Marlon Grun schreibt. Was ist das Ganze? Wie können wir das Ganze begreifen? Seite 98. Das Ganze, also die wissenschaftliche Auffassung eines im Gegensätzen fort- und hochschreitenden Weltprozesses, eines überindividuellen und überhistorischen Gesamtzusammenhangs, mit welchem die einzelnen Menschen auf je unterschiedlichste Weise und an jeweils anderen Enden verknüpft sind und ihn entsprechend reflektieren, mithin das, was bei Hegel Werk des Weltgeists hieß und deren Art und Weise individueller Verknüpftheit Goethe Bildung nannte, ist dem links- und sonst wie fragmentierten Bewusstsein keine Kategorie. Gut, dieser Satz ist schon interessant, weil hier steht, Goethe meinte, also Bildung heißt, das Ganze erstmal zu verknüpfen und irgendwie individuell, also in sich abzubilden. So verstehe ich das. Und bei Hegel war es halt dieser Weltgeist, also Hegel schrieb da also von so einem Gesamtzusammenhang, die gesamte Geschichte entwickelt sich so und es gibt Ideen, die sich darin durchsetzen und die dann im Weltgeist so einfach aufgehoben sind und weiterhin wirksam sind in der Geschichte, auch über das Wirken von Einzelpersonen hinaus. Gut, aber ich lese weiter. Denken im Gesamtzusammenhang bedeutete zum Beispiel in der gegenwärtigen Situation liberaler wie linksemanzipativer Empörungsmedienkultur Schlagworte und Einzelphänomene wie Brexit, Trump, Hass, rechte Formierung und so weiter nicht als das Werk einzelner Personen oder politischer Bewegungen zu sehen, sondern als Ausdruck einer historisch wirksamen gesellschaftlichen Gesamtentwicklung zu begreifen. Wer nur Trump sagt und glaubt, damit das Problem schon benannt zu haben, personifiziert oder lokalisiert ein bloßes Symptom der im Aufschwung befindlichen Gegenaufklärung in nahezu allen Ländern der Welt und jazzt es zur Sache selbst hoch. Diese Gegenaufklärung ist selbstverständlich institutionell und medial gut ausgestattet. Der Boden, der ihr das systematisch erlaubt, heißt Liberalismus. Sein Paradigma ist der Meinungspluralismus. Das unter Bedingungen fortschreitender Fragmentierung von Bewusstsein, dessen Bildung sowie der dazugehörigen Institutionen und Öffentlichkeiten, Szenen, Milieus zur Etablierung gegenaufklärerischer Ideologie tendieren, liegt im Wesen der Sache, zu der Einzelphänomene wie Trump, Bolsonaro, Fake News, Hass, AfD oder die Gesetzeslage in der Türkei nur die Oberflächenerscheinungen abgeben und deren Name Durchmarsch der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Agenda lautet. Gut, dieser Satz ist ein bisschen kompliziert, aber es ist klar, hier gibt es so Einzelphänomene, Trump, Bolsonaro, Fake News. Aber was dahinter steckt, ist einfach der Durchmarsch der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Agenda. Das heißt also, das alles sind notwendige Auswüchse dieser kapitalistischen Gesellschaft, die wir hier haben. Und wir dürfen es deshalb nicht so als Einzelphänomen begreifen. Ich lese weiter. Auf dieser bloßen Erscheinungsebene aber spielt sich selbstverständlich der Großteil dessen ab, was heute Diskurs geschimpft wird, also der Abfluss eines lediglich dem Medienkapital und seinem objektiven ökonomischen Zweck der Kapitalreproduktion dienenden pluralistischen Ideologie. Man kann nicht Nazi-Meinungen nachdrücklich immer wieder erlauben und aber gleichzeitig Nazis abschaffen wollen. Im grundlegenden Antagonismus der bürgerlichen Gesellschaft ist aber genau das vorgezeichnet. Eine Gesellschaft der Widersprüche und der Verwirrung erzeugt ein in sich widersprüchliches, verwirrtes Bewusstsein, also fragmentierendes, inkonsequentes, unlogisches Denken. Kurz, es erzeugt einen Haufen von Idioten. Es ist daher im Liberalismus immer nur eine Frage der Zeit, bis diese auch an die Macht gelangen, beziehungsweise so viel politischen Einfluss gewonnen haben, bis die zerstörerischsten Kräfte des jeweiligen Imperialismus sich durchsetzen. In Klammer, Vergleiche Mitteleuropa Ende der 1920er bis Beginn der 1930er Jahre. Klammer zu. Das verläuft phasenweise und nahezu automatisch. Kein demokratisch gewählter Politiker muss dazu irgendwas tun, außer treuer Diener des Volkes zu sein. Natürlich gab es das im Sozialismus alles nicht, womit auch schon die Ursache der bürgerlichen Sozialismusbekämpfung benannt ist. Trump und AfD sind Teil der Gegenaufklärung. Aber die Gegenaufklärung ist systematischer Bestandteil der Interessen der Bourgeoisie. So stellt es sich von der Warte des Blicks aufs Ganze dar, dessen Ins-Recht-Setzung nur der marxistische Klassenkampf zu bewerkstelligen imstande ist. Wer bloß von Trump und AfD redet, erweckt den Eindruck, man müsse einfach diese Symptome abstellen und alles käme sofort zu einem guten Ende. Der landläufige, gutwillige linke Trump-Kritiker stellt also nicht den Zusammenhang dar, berücksichtigt das Ganze nicht. Das ist liberale Ideologie at work. Und diese Arbeit heißt Pluralismus der Einzelheiten statt Universalismus auf dem Boden der Reflektiertheit, der Gesamtheit und des hinter dieser stehenden Geistes des Ganzen. Hinter der Gesamtheit steht also der Geist des Ganzen, schreibt er hier. Und ja, diese liberale Ideologie at work, die ist also der Pluralismus, diese Einzelmeinung, ja, jeder hat eine Meinung zu Trump. Und es gibt aber nicht diesen Universalismus, wie wir es vom Marxismus her eigentlich kennen würden, also eine universelle Idee, dass wir sagen, die Welt existiert als Ganze. Und es gibt ja diese Idee, die beansprucht, für alle Menschen und auf die ganze Welt so angewendet zu werden. Ja, ich glaube, es war auch in diesem November-Podcast von Neue 20er Podcast, wo Wolfgang dann sagte, es gibt keinen Gesellschaftsentwurf außer der liberalen Demokratie. Es ist für niemand irgendwas in Sicht, was sich diesem Liberalismus entgegenstellen könnte. Also auch für Wolfgang als Kommunist ist ganz klar, wir dürfen heute keinen Sozialismus machen, sondern die liberale Demokratie. Das ist das Maß aller Dinge. Was ich dann nur interessant fand, er hat dann, glaube ich, von einem Universalismus geredet, dass dieser Liberalismus soll also heute der Universalismus sein. Darin sollen so die Menschenrechte verwirklicht sein und das soll also den Anspruch haben, hier diese universelle Idee durchzusetzen. Aber mit Blick auf diesen Text gerade könnte man sagen, nee, das ist halt gerade der Pluralismus, was wir heute erleben. Dieser Liberalismus hat keine Idee. Es gibt nichts in ihm. Er sagt einfach, es ist scheißegal. The land where nobody gives a fuck. Es ist einfach so, jeder kann seine Meinung haben. Meinungsfreiheit, also Pluralismus, also Verwirrtheit, fragmentiertes Bewusstsein einer Haufen von Idioten. Und ja, es ist doch genau andersrum. Wolfgang hatte dann diesen Vergleich gemacht zwischen China und den USA. Genau andersrum, dass wir sagen können, in China, da finden wir vielleicht noch einen restlichen Universalismus, nämlich den von Marx, weil dort natürlich immer noch die kommunistische Partei herrscht und auch wenn es wenn sie sich jetzt so dem Kapitalismus angepasst haben und die Marktwirtschaft voll eingeführt haben, also jetzt ein Staatskapitalismus ist, ist es doch immer noch näher an diesem Ideal des Universalismus als das, was wir im Westen betreiben. Aber jetzt müssen wir eigentlich zum Stalinismus kommen. Gut, ich kann heute nicht mehr so lange machen, weil es schon ein bisschen spät ist, aber ich musste einfach nochmal weitermachen. Nur jetzt müssen wir wirklich zum Stalinismus vordringen. Erstmal ist ja wichtig zu begreifen, es hat keinen Sinn, hier um den heißen Brei rumzureden. Wir müssen den Begriff Stalinismus aufs Tableau bringen, sonst machen es halt die anderen. Also sonst wird es halt zu den Bedingungen der Bürgerlichen aufs Tableau gebracht und dann bezeichnen die uns als Stalinisten. Ich lese mal vor, Seite 166. Die erste, wichtigste und allgemeinste Grundlage der stalinistischen Erkenntnis ist, dass in Anbetracht der Weltlage die marxistische Vernunft immer in der Minderheitenposition sein wird, wenn sie sich nicht mit Gewalt an die Macht putscht, wie das erfreulicherweise unter Billigung des größten Teils der Bevölkerung bei Lenin und Stalin geschehen ist. Diese Erkenntnis ist die Basis, ohne die man irgend Kommunistisches im weiteren Verlauf gar nicht erst weiter zu erörtern braucht. Sie führt zum Begriff des Stalinismus als solchen. Schon die Geschichte des Begriffs ist, verglichen mit dem Stalinismus als realem Phänomen, eine viel verwickeltere und widersprüchlichere, denn nachdem zunächst von den Propagandalügen der Nazis ausgehend die Grundlage für einen Stalinismusbegriff geschaffen wurde, den dann nach und nach Faschisten, Liberale und Sozialdemokraten aller imperialistischen Länder übernommen haben, ist es für die heutigen Stalinisten darum zu tun, diesen Begriff einer Prüfung zu unterziehen, der Dringlichkeit seiner Umwidmung und Umwertung nachzukommen. Der Begriff ist also nicht nur nicht mit der von ihm angeblich bezeichneten materiellen Realität zu verwechseln, sondern auch nicht mit dem Wort. Das Wort Stalinismus ist zu unterscheiden vom dahinterstehenden Begriff, der heute mit nahezu jedem beliebigen Inhalt gefüllt werden kann, weshalb sowohl linke wie rechte Verwendung des Begriffs in kritischer Absicht immer dazu dient, ein ideologisches Süppchen zu kochen, das sich als Alternative zu ihm offeriert. Der Begriff Stalinismus kann also beliebig gefüllt werden, schreibt er hier, aber es geschieht heute halt immer nur so, um den Stalinismus anzuprangern als bösen Autoritarismus und sich selbst dann als gute Alternative dazu zu präsentieren. Was kann Stalinismus also objektiv heißen? Laut dem Autor hier liefert Ronald Tschernikau eine treffende Antwort auf die Frage, welche militärischen Leistungen bewundern Sie am meisten, sagte er, die Sicherung der Grenze der DDR am 13. August 1961. Grun schreibt hier dann weiter, es braucht nicht lange um den heißen Brei herumgeredet werden, wer sowas sagt, gilt beim überwältigenden Teil der deutschen Bevölkerung als Stalinist. Jemand muss lediglich sozialistische Notwendigkeiten anerkennen, um stalinistisch zu sein. Es ist einfach eine Bezeichnung für die vernünftige politische Haltung. Womit also der Begriff des Stalinismus und wenn auch erst als Vorwurf schon in der Welt ist. Es ist unzweifelhaft, dass dies der Vorwurf des Feindes des Kommunismus ist. Und es bleibt genauso unzweifelhaft, dass Kommunisten ihn sich als Kompliment zu eigen machen sollten. Ja, es ist ja so, wenn wir also einen sozialistischen Staat aufbauen wollen, dann müssen wir den auch sichern, wie die DDR das gemacht hat, die Grenze da gesichert, die Mauer gebaut in Berlin und genau das ist dann halt Stalinismus. Aber man kann sich halt entscheiden, man kann sagen, okay, lassen wir das mit der Mauer, dann können wir unseren Staat auch gleich wieder auflösen. Da ist einfach so ein Aderlass durch die ganzen Leute, die dann in den Westen fliehen. Gut, dann können wir uns halt gleich der BRD anschließen und das hier beenden. Oder wir wollen es doch noch probieren mit dem Sozialismus, dann brauchen wir halt die Mauer. Das ist dann stalinistische Politik. Jetzt kommen wir aber zum interessanten Teil. Ökofaschismus und Ökostalinismus werden heute auch schon fast als Synonyme verwendet, schreibt er hier. Das heißt, je nachdem, aus welchem politischen Lager der Vorwurf kommt, die Rechten, wenn die gegen neue Umweltgesetze agitieren, dann bezeichnen sie das natürlich als Ökostalinismus. Also höhere Benzinpreise, mehr Windräder, das ist schon Ökostalinismus. Aber von den Linksliberalen könnte genau das gleiche Phänomen, die höheren Benzinpreise und Windräder, würden von ihnen als Ökofaschismus bezeichnet werden. Das zeigt einfach, die beiden Begriffe sind sowieso heutzutage schon fast Synonyme geworden. Sie sind austauschbar und dienen einfach nur als Kampfbegriff, um den politischen Gegner zu bekämpfen und zu sagen, das ist aber grundsätzlich böse hier und es ist von jedem inhaltlichen Sinn entleert. Also was sollen jetzt Windräder, was soll jetzt diese Umweltpolitik damit zu tun haben mit dem Stalinismus oder Faschismus? Natürlich nichts, aber es geht einfach um diesen Kampfbegriff, um die andere Seite zu delegitimieren. Aber jetzt lese ich hier nochmal weiter. Es ging auch beim Begriff Stalinismus nie um Stalin, sondern um jede Form von wirklichem Sozialismus. Von den emanzipatorischen Fans des Kommunismus als Idee und also Gegnern des Kommunismus in der Realität wurde dieser Quatsch dankbar aufgegriffen. Der objektive Wahnsinn, dem die linken Anti-Stalinisten anheimgefallen sind, subsumiert unter dem Wort Stalinismus letztlich alle Situationen oder Gemeinwesen, in denen Sozialisten in Machtposition sind oder auch nur eine Aussicht auf eine solche besteht. Man wendet sich gegen jede funktionierende sozialistische Alternative zum Kapitalismus. Die Frage bleibt, wo in einer Gesellschaft, deren Entwicklungsimpulse nahezu ausschließlich durch direkte Kapitalinteressensvertretungen wie Springer-Konzern, Bundeswirtschaftsministerium usw. so ergehen, all die Kommunisten, demokratischen Sozialismuswoller und sonstigen Idealisten ihren nicht-stalinistischen Sozialismus hernehmen wollen. Ein solcher war, ist und bleibt ja weiterhin Fantasy. Wie überhaupt die Realität für diese Leute nur Nebenwiderspruch ist. Wenn die richtige Erkenntnis besagt, dass es einen nicht-stalinistischen Sozialismus nie gegeben hat, wird man als Sozialist eben Stalinismus zu haben wollen. Ja, das fand ich hier sehr einleuchtend. Ja, Sozialist bin ich auf jeden Fall. Mit der letzten Folge ist mir das auch nochmal einfach ganz klar geworden. Erstmal das materielle Sein ändern, erstmal umstellen auf Sozialismus, dann können wir auch unser Bewusstsein wieder verbessern. Das ist mir einfach so eingeleuchtet, wo ich das ausgesprochen habe in der letzten Folge. Und ja, aber wie machen wir das mit dem Sozialismus, wenn es halt in der Geschichte niemals einen Sozialismus gab, der nicht stalinistisch war, dann wird man halt stalinistisch sein müssen, um irgendwie den Sozialismus einzuführen. Also ja, die linken Kritiker des Stalinismus subsumieren unter Stalinismus einfach jede Situation, in der Sozialisten irgendwie an der Macht waren. Weil irgendwie ist das dann immer autoritär, irgendwie passt es ihnen immer nicht. Und okay, vielleicht können wir sagen, da wo mal ein Sozialist, vielleicht wie Salvador Allende, demokratisch gewählt wurde in Chile, da würden Sie mal sagen, das war nicht stalinistischer Sozialismus für ein paar Jahre. Aber es hat ja gezeigt in Chile, dass es nicht funktioniert, dass dann schnell wieder niedergebombt wurde von den USA, diese Form des Sozialismus. Aber jede funktionierende Form des Sozialismus, wie in Kuba, in der Sowjetunion und so weiter, wird halt als Stalinismus bezeichnet. Und ja, das ist ja dann richtig so. Nur sollten wir dann sagen, dann wollen wir den Stalinismus. Denn es kann ja nicht sein, dass wir sagen, in der Idee ist es ja schon gut mit dem Kommunismus, aber in der Realität, da hat es noch so gehapert. Deshalb müssen wir uns jetzt auf Wolfgangs Standpunkt stellen. Es gibt gar keine Alternative zum Liberalismus. Ja, ne, sondern da ist wirklich besser zu sagen, auch wenn es nicht mal ansehnlich war, was der Stalinismus da gemacht hat, es war das notwendige Verpuppungsstadium, es war die Larve und der Kommunismus wird dann der Schmetterling sein, aber dass der Kommunismus fertig ist, das können wir erst in ein paar Jahrhunderten erwarten können. Nicht, dass Stalin zum Vorwurf machen, dass er da keinen fertigen Superkommunismus hinterlassen hat, sondern er war halt der Pionier, hat ja den ersten Schritt gemacht. In so einer gewalttätigen Zeit in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts zu leben und dann trotzdem noch mit so wenigen Todesopfern zurechtzukommen, so wenige Todesopfer zu produzieren wie Stalin, Das könnte man schon als Leistung bezeichnen. Also ja, natürlich waren es immer noch zu viele Leute, die gestorben sind in den Gulags und in den politischen Prozessen mit den Säuberungen und so weiter. Aber trotzdem kann man einfach sagen, in diesem Kontext, in dieser konkreten historischen Situation, 1920er, 1930er Jahre, 1940er, Stalin war da an der Macht und es war, das kann man schon sagen, die gewalttätigste Zeit in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und das war nicht die Schuld von Stalin, sondern er musste da einfach was tun, um mit diesem Kontext, in dem er sich einfach ausgesetzt hat, dem was entgegenzusetzen, damit zurechtzukommen. Und ja. Jetzt ist aber nur noch wichtig, ein Zitat von Hegel vorzulesen. Und als Vorbereitung dafür ist hier aber nur ein kurzer Satz von Peter Hacks, dem sozialistischen Autor, der in der DDR gelebt hat. Der schrieb also, des Kampfes Sittlichkeit ist, man gewinnt. Ja, das ist vielleicht einfach die Grundtugend des Stalinismus. Wenn wir den Kapitalismus überwinden wollen, dann müssen wir halt gewinnen. Also bringt es uns nicht, so eine edle, reine linke Theorie zu haben, die uns vielleicht ermöglicht, eine schöne Seele zu haben und zu sagen, wir sind doch im Recht. Wir haben die richtige Moral hier. Nee, sondern wir müssen in die Wirklichkeit eingreifen und den Kampf gewinnen. Des Kampfes Sittlichkeit, also ja, die Frage, was sind die Regeln des Kampfes, wie kann man das bewerten, was du da geleistet hast, ist einfach je nachdem, ob man gewinnt. Das ist völlig richtig. Und dass diesen Satz insgeheim sogar die Anarchisten und Trotzkisten verstanden haben, das beschreibt Grun hier nochmal sehr eindrücklich. Dass nämlich, dass man zwar gegen den Stalinismus sein kann und sagen kann, das ist zu autoritär, aber beim Punk-Konzert werden doch dann trotzdem wieder diese autoritäre Politik angewendet, wenn man zum Beispiel Leuten den Zutritt verwehrt, die kein Ticket haben. Also ja, es ist ein Punk-Konzert, die Band ist anarchistisch, das Publikum anarchistisch, aber trotzdem muss jeder eine Eintrittskarte haben, um da reinzukommen. Und wer keine hat, der wird, wenn nötig, mit Gewalt davon abgehalten, dass er da reinkommt. Und das ist interessant, denn dann schreibt der Autor hier, wäre es ja naiv zu glauben, wenn jetzt diese Linken, also die Punks, an der Macht wären, dass sie dann plötzlich weniger autoritär handeln würden, wenn sie jetzt mal wirklich Macht hätten. Nee, sondern dann würden sie halt das auch mal sehen, okay, Politik heißt immer, irgendwie Macht durchzusetzen, autoritär zu sein. Und ja, deshalb können wir einfach schon heute, bevor wir diese Macht haben, sagen, ja, aber es war auch wirklich richtig mit dem Stalinismus, nicht so sehr nur auf Stalin bezogen, sondern generell jede große Persönlichkeit in der Weltgeschichte hat sich ja dem so ausgesetzt gesehen, dass sie irgendwie mit Macht ihre Interessen durchsetzen musste, ihre Ziele durchsetzen mussten, die ja nicht nur immer persönliche Ziele sein mussten, sondern auch schon früher, auch schon bei den alten Römern zum Beispiel, Ideen sein konnten, wie die Römische Republik. Also Rom war ja in dem Sinne auch ein revolutionärer Staat, weil es natürlich sowas vorher noch nicht gab, dass man eine Republik gründet, dass es da diesen Senat gibt, die Bürger, die mitbestimmen dürfen, wie der Staat da organisiert ist. Also da setzt sich ja auch schon so eine Idee von der Römischen Republik und von der Idee des Bürgertums durch in dem Handeln von Caesar. Obwohl Caesar vielleicht eigentlich nur so nach sich selbst schaut und eigentlich nur schaut, selber Karriere zu machen. Aber um Karriere zu machen in Rom, muss er ja auch diese Ideologie, diese Idee vertreten der römischen Werte. Und deshalb setzt sich das dann so durch in der Weltgeschichte. Das meinte Hegel halt mit dem Weltgeist. Da ist eine neue Idee in der Welt. Und ja, mit Rom sehen wir dann halt einen Übergang. Jetzt geht es vielleicht immer noch darum, einfach militärischen Erfolg zu haben, Gebiete zu erobern, so wie auch schon in den tausenden von Jahren vor der Gründung Roms gab es natürlich auch schon Königreiche und Imperien. Aber jetzt kam halt diese Idee dazu, dass man den Staat auch noch so organisieren könnte. Kam halt diese römische Kultur dazu. Das ist halt so die Entwicklung der Menschheit, schreibt er hier. Es gibt immer wieder einschneidende Erschütterungen, der Übergang von einer Gesellschaftsform zur nächsthöheren. Also ja, auch bei den Römern war es ja schon mal ein Fortschritt, einfach nur so von der Tyrannei, dass der König so herrscht und oder dass da so ein Adelssystem ist, das mal ein bisschen zu formalisieren und ein paar Regeln aufzustellen, das Recht so niederzuschreiben in den Gesetzen, auch wenn es immer noch nur das Recht des Stärkeren ist, ist natürlich klar, das römische Recht hat ja auch nur die begünstigt, die halt sowieso in der stärkeren Position waren, aber zumindest das mal niederzuschreiben, war dann ja schon eine Revolution, war schon ein Übergang zu einer höheren Gesellschaftsform. Also lese ich hier mal vor, ob Cäsar, Königin Elisabeth, Robespierre, Napoleon, Lenin oder Stalin. Für alle gilt, was Hegel über die List der Vernunft vorzubringen hat. Ein welthistorisches Individuum hat nicht die Nüchternheit, dies und jenes zu wollen, viele Rücksichten zu nehmen, sondern es gehört ganz rücksichtslos dem einen Zwecke an. So ist es auch der Fall, dass sie andere große, ja heilige Interessen leichtsinnig behandeln, welches Benehmen sich freilich dem moralischen Tadel unterwirft. Aber solche große Gestalt muss manche unschuldige Blume zertreten, manches zertrümmern auf ihrem Wege. Das besondere Interesse der Leidenschaft ist also unzertrennlich von der Betätigung des Allgemeinen. Denn es ist aus dem Besonderen und Bestimmten und aus dessen Negation, dass das Allgemeine resultiert. Es ist das Besondere, das sich aneinander abkämpft und wovon ein Teil zugrunde gerichtet wird. Nicht die allgemeine Idee ist es, welche sich in Gegensatz und Kampf, welche sich in Gefahr begibt. Sie hält sich unangegriffen und unbeschädigt im Hintergrund. Das ist die List der Vernunft zu nennen, dass sie die Leidenschaften für sich wirken lässt, wobei das, durch was sie sich in Existenz setzt, einbüßt und Schaden leidet. Die List der Vernunft, schreibt Hegel, also ist das, dass wir jetzt immer noch diese Idee des Kommunismus haben und auch aufbauen können auf den Taten von Stalin und Lenin, auch wenn die teils brutal waren und brachial und Menschenleben gekostet haben und Unschuldige dabei ermordet wurden. Ja, aber das sind dann halt diese Systemzwänge. Wir können entweder den Kommunismus als Ganzes bejahen oder als Ganzes verneinen. Und wenn es halt diesen Systemzwang gibt, ja, wir müssen die Partei aufbauen, wir müssen dazu auch den Gegnern der Partei viel Angst einflößen und gewalttätig sein, dann werden da Unschuldige getötet, aber genauso ist es ja heute im Kapitalismus, dass Unschuldige getötet werden, nur um dieses System aufrechtzuerhalten, nur um das am Laufen zu erhalten, braucht es halt diese Kriege, braucht es Massenarbeitslosigkeit und Verelendung und Leute, die verhungern. Und der Einzelne wie Cäsar, also der gehört rücksichtslos dem einen Zwecke an. Sein Zweck ist also erstmal nur, seine eigene Macht so zu vermehren. Er schaut erstmal nur nach sich selbst. Und ja, wie Hegel schreibt, andere heilige Interessen werden dann leichtsinnig behandelt. Das zieht dann moralischen Tadel nach sich. Da können wir Stalin also dann tadeln, wenn wir sagen, er hat hier doch den höheren Zweck des Kommunismus so leichtfertig behandelt. Oder ja, auf Napoleon könnte das vielleicht noch mehr zutreffen, wenn er sagen, ja, was war da mit der Französischen Revolution? Da wollte man doch eigentlich die Demokratie einführen, dieses Ideal verwirklichen von Freiheit, Gleichheit. Aber Napoleon hat sich einfach zum Kaiser gekrönt. Also der wollte anscheinend nur seine eigene Macht zu maximieren. Aber nee, es ist ihm trotzdem so, dass Napoleons Wirken insgesamt positiv zu beurteilen ist, denn er hat die Revolution erst so gerettet. Sie war aus sich selbst nicht so überlebensfähig, wenn man dieses Ideal gleich so hätte verwirklichen wollen mit der Demokratie. Und nee, sondern es brauchte halt anscheinend trotzdem noch den einen Herrscher, aber es war auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt gegenüber dem Feudalsystem, was bis dahin geherrscht hat. Und auch wenn Napoleon viele unschuldige Menschen getötet hat auf dem Weg dahin, war es doch gut, dass er den Weg gegangen ist. Und das kann man so leicht moralisch kritisieren und tadeln und sagen, ja, das war dann aber ein Menschheitsverbrecher. Aber ja, Hegel schrieb hier eben und schrieb das wahrscheinlich auch vor allem mit Blick auf Napoleon, dass eine große Gestalt manche unschuldige Blume zertreten und manches zertrümmern muss auf ihrem Wege. Das Besondere und das Allgemeine. Das Besondere ist also der einzelne Mensch, das Allgemeine ist die Menschheit und die Weltgeschichte, die sich dann trotzdem weiterentwickelt, auch wenn der Einzelne immer nur nach seinem eigenen Zweck schaut. Nicht die allgemeine Idee begibt sich in Gefahr. Das ist also für Hegel die List der Vernunft. Aber heute würde ich halt sagen, naja, der Kommunismus hat sich schon so ein bisschen abgenutzt. Anscheinend war das doch vielleicht nicht so gut, was Stalin gemacht hat, denn es ist ja heute einfach nicht mehr so sexy, diese Idee des Kommunismus. Also das könnte man vielleicht nochmal kritisch hinterfragen, inwiefern diese List der Vernunft heute noch wirksam ist oder an was liegt das. Ja. Vielleicht ist aber auch, hat halt einfach diese richtige Begriffsbestimmung des Stalinismus gefehlt, die wir jetzt ja hier zur Hand haben mit diesem Buch. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, die Idee des Kommunismus ist ja arg angeschlagen und es war mir nicht so klar, dass es noch Leute gibt, die so überzeugt davon sind und daran glauben. Aber wenn es das noch gibt, dann will ich halt da auch mitmachen und hier mich weiterbilden, um dann in der Revolution auch bereit zu sein für das, was da zu tun ist. Ich wollte hier noch weiterlesen, aber ich muss mal schauen, was gibt es noch Interessantes. Ah ja, genau. Das ist auf jeden Fall noch wichtig. Das liefert dann auch ein... Erklärt schon mal diesen Begriff der schönen Seele, den Marlon Grund dann auch in seinem neuen Buch Hass von oben, Hass von unten immer wieder verwendet. Da lese ich hier auf Seite 177 was vor. Speziell die Deutsche Linke ist ja ein großer informeller Verein, in der viele widersprüchliche Strömungen vereint bzw. gespalten sind. Sie bietet für jeden ein kuscheliges Plätzchen, um zu ermöglichen, dass in ihr alle gleichzeitig Unrecht haben können. Die meisten Linken heute, ob Barrierefreiheitsaktivisten, Identitätspolitik-Propagandisten oder grüne Jugend, sind auch bloß die neuen Katholiken, die ständig mit erhobenem Zeigefinger ihren moralischen Bedürfnissen nachkommen, ohne überhaupt ein Interesse außerhalb ihrer Seele, also in der Wirklichkeit zu haben. Der Stalinismus hat mit solcherlei Derivaten bürgerlicher Moral nichts weiter zu schaffen. Wir organisieren die revolutionäre Professionalität. Und zur Professionalität gehört, wenn sie gelingen soll, das Täuschen, Austricksen und Verbergen, ebenso wie die offene Verkündigung. Die stalinistische Riege der Weltvernunft macht kein Hehl daraus, dass sie Enteignungen will und ebenso bestrebt ist, sich zu deren Durchsetzung und Sicherung des Erreichten staatlicher und sonstiger institutionalisierter Gewalt, in Klammer, also Notwehrapparate wie Geheimdienst, Geheimpolizei, Haftanstalten usw., zu bedienen. Dies ist nichts als die Wiedereinführung gut erprobter Mittel, die das sogenannte einfache Volk natürlich auch diesmal ablehnen darf, wenn es so großes Interesse hat, weiterhin als Hampelmann der besitzenden Klasse zu fungieren. Ja, die neuen Katholiken also findet man heute bei den Linken und die haben halt leider kein Interesse in der Wirklichkeit. Also sie sagen immer, dass sie die Revolution wollen, aber den wirklichen Weg zur Revolution wollen sie dann nicht beschreiten, weil der ihnen zu stalinistisch ist. Und ich finde das einfach sehr interessant, diese Idee. Man kann halt so politisch aktiv sein, sich betätigen, aber trotzdem eigentlich nur ein Interesse an seiner eigenen Seele haben. Und ja, sich so reinhalten und sagen, okay, die Welt ist so böse, da läuft so viel falsch, aber ich kann hier immerhin noch meine Seele da reinhalten von all diesem Bösen und von dieser schwarzen Welt da. Diese Stelle hat mich dann nur an Nietzsche erinnert, der halt schrieb in Jenseits von Gut und Böse, glaube ich, wo er schrieb, die Moral ist einfach nur eine beherzte, lange Fälschung, durch die überhaupt erst ein Genuss im Anblick der Seele möglich wird. Und dieser Satz, der hat mich so umgehauen, weil, ja, ist es vielleicht so, dass die Seele an sich erstmal was Ungenießbares ist, erstmal was grundsätzlich Hässliches. Ja, also für mich schon, jetzt wo ich mich hier so zum Stalinisten bilde, sage ich ja, das ist nicht so angenehm, wenn ich da auf mich selbst schaue, auf meine Seele. Die ist dann nicht mehr so rein, wenn sich hier Stalin verteidigt, das ist klar. Aber Nietzsche hatte also diese Idee, die ganze Moral in der Menschheitsgeschichte läuft darauf hinaus zu sagen, wir wollen uns hier verkünsteln an der Seele. Wir wollen auch mal, dass unsere eigene Seele schön aussieht, wenn wir die anblicken. Und Nietzsche schrieb dann noch, man muss unter diesem Gesichtspunkt viel mehr unter die Kunst rechnen, als allgemein angenommen wird. Also Kunst, da denken wir immer nur so an Literatur, Musik und so weiter. Aber Nietzsche hatte hier diesen revolutionären Gedanken, die Moral müsste man eigentlich auch mal unter die Kunst rechnen. Und ja, das ist vielleicht, ist vielleicht die wirksamste Form von Kunst. Denn ja, wenn für die linken Szenen heutzutage nur noch so zählt, sich in ihrer eigenen Moral zu bestärken, dann ist es ja genau so. Für sie ist halt diese Kunst der einzige Weg, wie sie noch klarkommen mit dem Kapitalismus, wie er uns heute so unter Druck setzt und wie beschrieben in der letzten Folge, sind es einfach so individuelle Probleme, die dann auftreten, aber die eigentlich auf das System zurückzuführen sind. Aber irgendwie will man damit klarkommen. Und es geht halt nur mit dieser Fälschung, mit dieser Seelenverschönerung, die die Moral darstellt. Und man denkt sich, man kann sich dann so völlig reinhalten von der systemischen Gewalt. Man muss nicht teilhaben. Man hat sich ja distanziert vom System. Man hat ja mal gesagt, nee, ich mache nicht mit, ich habe hier meine Moral und bin hier auch auf der richtigen Seite. Aber ja, letztlich ist vielleicht einfach ein großes Kunstwerk eine lange und beherzte Fälschung, damit endlich mal die Seele auch ein bisschen schön aussieht. Und ja, aber ich sage einfach, nee, die Seele ist doch gar nicht so wichtig. Es reicht auch schon, die äußerliche Schönheit, wie ich am Anfang meinte, eine Frau anzublicken. Da wird einem so klar, was Gott ist und was die Schönheit ist. Bleiben wir in der materiellen Welt, die Seele, die ist auch nicht so interessant, sondern der Leib, der ist doch eigentlich viel interessanter. Das hat Nietzsche nur schon erkannt, aber an dieser Stelle muss ich dann wirklich auch mal, glaube ich, Schluss machen. Jetzt sind wir hier so bei Kapitel 6 der Begriffsbestimmung des Stalinismus. Und es gibt insgesamt, glaube ich, 34 Kapitel. Da können wir also noch viel weiter nachlesen. Ja, aber ja, jetzt habe ich ja viel gesagt für heute. Und das war schon wieder so viel. Ich weiß nicht, ob das alles nur noch schlimmer gemacht hat, was ich letztes Mal gesagt habe. Aber es war halt auch wichtig, sage ich mal, meine Zuhörer sind sicherlich in der Mehrheit auch unter die Liberalen zu rechnen, also die Antikommunisten. Klar gibt es auch noch Faschisten, aber die heutige Öffentlichkeit teilt sich so auf, schreibt Marlon Krohn, in rechte Antikommunisten und linke Antikommunisten. Und ja, ich denke mal, die linken Antikommunisten sind der größte Teil meiner Zuhörerschaft. Und denen will ich einfach sagen, ja, ich will euch auch hier meinen Hass so mitteilen, weil wenn ich das für mich behalten würde, dann würde halt nur mich selbst schädigen. Und ich will euch auch das ganz klar so sagen, was wir Stalinisten da beabsichtigen. Und das ist nicht so angenehm zu hören, aber okay. Ich meine, ich habe auch darunter gelitten, was ihr da so an Müll rausblasst in die Podcast-Szene. Das hat mir auch geistigen und körperlichen Schaden zugefügt. Also ganz ehrlich, es ist halt so, ja, der Aufwachen-Podcast war ein sehr revolutionäres Projekt, als er gestartet ist, 2015. Aber zumindest so Mitte, Ende 2018 war es einfach immer wieder sehr enttäuschend für mich. Und ja, klar, ich bin ja selber schuld, das weiß ich auch durch meinen Podcast. Wenn ich den wirklich gemacht hätte, dann im Sommer 2018 regelmäßig, dann hätte ich den Aufwachen-Podcast ja viel mehr anregen können und hätte ihn vielleicht lebendig halten können. Und sein unrühmliches Ende dann verhindern können. Ja, das ist vielleicht so. Aber genau, ich wollte das nur sagen, ja, Hass ist gut und ist richtig und es ist deshalb einfach so Das, ja. Meine Zurückhaltung hier und meine Weigerung, meinen Podcast zu promoten, ist auch so zu verstehen als ein Ausdruck von Hass, weil, ja, weil ich da einfach so enttäuscht war und so überhaupt keinen Sinn mehr gesehen habe in einer Diskussion. Und ja, es für mich auf jeden Fall jetzt völlig einleuchtend ist zu sagen, wir müssen uns auf die bolschewistische Avantgarde konzentrieren. Und gut, wer ist das? Zunächst mal nur ich. Nur ich mache mir hier Gedanken oder setze mich hier zumindest mal mit Malenkrons Werk auseinander. Aber diese esoterische Beschäftigung ist viel wichtiger, als so in die liberale Öffentlichkeit einzutreten und dazu meinen, wir müssen gleich alles so popularisieren, gleich alles so verbreiten. Nee, ich denke halt, das mit der Revolution macht mir selbst ja schon so viel Angst und ist für mich selbst schon so revolutionär, dass ich mein ganzes Leben da eigentlich umstellen müsste und wie Krohn schrieb, eigentlich mal strukturierter leben müsste, also geplant schreiben, gut, geplant podcasten, geplantes Lesen. Nur dann kann man ja auch strukturiert die Revolution erarbeiten. Das war ja die Idee, die ich da letztes Mal so vorgelesen habe. Aber gut, es ist vielleicht, aber gut, an der Stelle, nee, muss ich das doch noch ein bisschen einfangen, was ich da gesagt habe über den Hass. Eine Person muss ich da ganz klar ausnehmen, das ist Stefan. Er ist mein geistiger Podcast-Vater und es ist auf jeden Fall so, dass ich diesen Podcast auch nur deshalb gemacht habe, weil er sich das halt wünschte und meinte, er will da so viele kleine Podcast-Pflänzchen pflanzen. Irgendwie hat er das, glaube ich, mal an einem Vortrag gesagt. Ja, und in dieser Tradition sehe ich mich einfach und ja, für mich ist auf jeden Fall so, dass mir der Aufwachen-Podcast unglaublich viel gegeben hat und gerade deshalb, weil er mir so viel bedeutet hat, war ich ja halt einfach umso verärgerter, wie er sich da immer weiter rückentwickelt hat in den letzten Jahren. Und ja, aber richtet sich meine Enttäuschung halt vor allem auf Thilo und Hans und ja, und sonstige Konsorten. Aber Stefan möchte ich da wirklich ein bisschen aufnehmen und sagen, ja, er ist mein geistiger Podcast-Vater und ich verdanke ihm eigentlich alles, was ich hier aufgebaut habe, jetzt als eigenes Podcastwerk. Aber jetzt ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, noch ein Lied zu spielen. Ich dachte da nur an Sarah Lesch. Sarah Lesch, ja. Es gibt dieses eine gute Lied Nichts, denn ich habe mich halt so ein bisschen wieder außerhalb der Welt gefühlt nach der letzten Folge und dachte, da braucht es was, um mich aufzumuntern. Da braucht es irgendwas Leichtes. Und ja, genau, mit der Liebe sind wir doch eingestiegen in diesen Podcast. Hören wir auch so auf. Und es ist auf jeden Fall so, die Politik ist gar nicht so wichtig. Nee, Leute, lasst euch da nicht verrückt machen. Wichtiger ist doch erstmal die Liebe. Und was braucht man eigentlich wirklich im Leben? Worauf kommt es an? Sarah Lesch kann uns hier ein paar Antworten geben. Ich glaube nicht, dass ich dann noch irgendwas dazu sagen muss. Das kann jetzt wirklich, wirklich mal ein Outro sein. Und ich hoffe, es hebt die Stimmung wieder, vor allem bei mir selbst, weil, ja, weil das tut mir ja auch alles leid mit dem Hass hier. Natürlich, der Stalinismus ist Ausdruck meines Hasses, weil ich sonst nicht mehr zurechtkomme und deshalb ja auch eine Psychotherapie. Weil was soll man sonst machen? Außer dass man halt mal sagt, wir müssen jetzt mit aller Gewalt den Sozialismus einführen, denn meine eigenen Probleme kann ich nicht lösen, aber ich kann immerhin dieses System überwinden, meinen Beitrag leisten, zu sagen, okay, da ist ein Fehler im System, da müssen wir mal den Sozialismus einführen, wenn nötig gewalttätig, undemokratisch, wie auch immer. Genau das ist dieser Hass, den ich leider auch euch entgegenbringen muss, der halt euch so zum Liberalismus bekennt. Aber hier überwinden wir mal die Politik und kehren zurück zur Liebe. Dies ist doch eigentlich, was uns als Menschen ausmacht. Und was ist wirklich wichtig? Ja, Sarah Lesch drückt es hier aus. Und ich spiele jetzt also zum Abschluss diesen Song Nichts und verabschiede mich dann an dieser Stelle gleich von euch. Vielen Dank wieder heute. Es war auf jeden Fall schön. Es war eine gute Therapie für mich. eine Therapiestunde, um die letzte Folge zu verarbeiten. Mal schauen, wann dann die nächste Therapiestunde ansteht. Aber es gibt auf jeden Fall großen Verarbeitungsbedarf, denke ich mal. Von dem her wird es wahrscheinlich nicht lange dauern. Und ich freue mich dann auf nächstes Mal. Und ja, bis dahin. Tschüss.
Komm, wir fahren zum Strand. Komm, wir leihen uns ein Zimmer und bleiben da für immer. Komm, wir liegen unterm Schlafsack im schneeweißen Sand und fassen uns an, einfach weil es nicht erlaubt ist. Komm, wir sehen uns, wie wir sind und sagen ja, bitte. Die Welt ist was Schönes und wir sind die Mitte. Und wir brauchen nichts, gerade höchstens ein bisschen Leichtsinn und Mut. Der Rest wird von alleine gut. Und wir brauchen nichts, gerade außer ein bisschen Luft und Liebe. Komm, wir fahren zum Strand, komm, wir trinken ein Bier. Ich trink mich zu dir und du trinkst dich zu mir. Da wartet was Gutes und wir suchen den Anfang. Komm, ich fahr dich zum Strand, komm, wir atmen uns an. Wo das Alte verblasst, kann was Neues beginnen. Hey, du bist schön, zeig doch mal von innen. Und wir brauchen nichts, gerade höchstens vielleicht ein Steuerrad zum selber lenken. Und wir brauchen nichts, gerade außer der Erkenntnis, dass wir mehr steuern, als wir denken. Komm, wir machen Musik, gleich da unten im Hafen, und scheren uns nicht darum, was Leute sagen, und schlafen im Schlafsack unter den Sternen, und im besten Fall wärmen wir uns an der Version von uns, die gerade oben liegt. Komm, ich fahr dich zum Strand, komm, wir malen uns Bilder, in denen kein Mensch ewig wohnen kann. Und wir brauchen nichts, gerade höchstens ein bisschen weniger Luxus und mehr Leben. Und wir brauchen nichts, gerade außer vielleicht Vertrauen in das Schicksal und in das, was wir uns geben. Und alle deine Träume sehen gut an dir aus, hey, die stehen dir brillant. Aber du nimmst sie ja leider meistens nicht mit nach Haus, und wenn doch, dann landen sie im Schrank. Zusammen mit den Muscheln und dem restlichen Sand. Und ab und zu riechst du dran, dann hast du schon wieder blasse Haut und erinnerst dich dann, dass man frei sein kann, wenn man sich traut. Komm, wir sitzen auf dem Dach, komm, wir bleiben lange wach und machen uns statt Gedanken ein Bier und das Herz auf, und dann sind wir innen und außen offen und die Liebe ist blind und taub und besoffen. Und wenn du morgen früh einen Gefühlskater hast, ich schreib dir eine Entschuldigung, egal für was. Komm, wir machen diese Firma auf und die heißt Ja, Mann. Komm, ich fahr dich zum Strand, morgen früh kommen wir an. Wir rennen einfach los und denken nicht an die Landung und dann mit schwabbelndem Speck in die Brandung. Und wir brauchen nichts, gerade höchstens ein bisschen Leichtsinn und Mut. Der Rest wird von alleine gut. Und wir brauchen nichts, gerade außer ein bisschen Luft und Liebe. Und wir brauchen nichts, gerade höchstens ein bisschen Leichtsinn und Mut. Der Rest wird von alleine gut. Und wir brauchen nichts, gerade außer ein bisschen Luft und Liebe. Und ab und zu mal ein Fischbrötchen.